Ich pflege meinen Mann.
Ich helfe meiner Nachbarin.
Ich kümmere mich um meine Mutter.
Ich pflege meine Partnerin.
Und was ist mit mir?
Und was ist mit mir?
Was ist mit mir?
Und was ist mit mir?
Der Pflege-Selbsthilfe-Podcast für alle, die sich in einer Pflegesituation befinden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Pflege-Selbsthilfe-Podcasts. Mein Name ist Helmut und ich sitze heute hier mit drei Kolleginnen, die alle in den Kontaktstellen Pflegeengagement in Berlin arbeiten. Zwei meiner Kolleginnen, die werde ich gleich ein bisschen näher vorstellen, sind auch in einer Pflegesituation, aber vorher sage ich kurz zu dir, hallo Tatjana.
Hallo.
Dann sitzen hier noch Laura und Claudia. Laura kennt ihr schon aus vorigen Folgen und Claudia ist heute das erste Mal mit dabei und da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Hallo Claudia.
Hallo.
Hallo Laura.
Ja, hallo Helmut.
Wir haben ja letztes Mal sehr ausführlich, Laura, mit dir über deine Pflegesituation gesprochen. Für die, die das nicht gehört haben, deine Mutter, du hast deine Mutter eine Zeit lang begleitet, versorgt, warst pflegende Angehörige. Deine Mutter ist inzwischen verstorben. Und was mir noch hängen geblieben ist, was ich toll fand und auch interessant, dass man immer pflegende Angehörige bleibt, auch wenn die andere Person nicht mehr da ist. Claudia, ich kenne dich jetzt schon ein paar Jahre lang und habe aber nie gewusst, dass du auch pflegende Angehörige bist. Irgendwann kam das dann mal so zufällig raus. Ein paar von meinen Kolleginnen wussten das auch schon, aber es war jetzt nichts, was du so vor dir herträgst. Vielleicht willst du so in ein paar Sätzen mal kurz erklären, wie denn so eine deine Pflegesituation ganz speziell aussieht.
Ja. Also meine Pflegesituation ist, finde ich, von mir aus gesehen relativ kompliziert. Meine Schwester und ich haben jetzt, ich datiere das jetzt mal so auf vor 12 Jahren, 2012, angefangen, uns intensiver um unsere Eltern zu kümmern. Ich noch ein bisschen früher. Ich wohne mit meinen Eltern im gleichen Haus. Mein Vater ist im Dezember 22 verstorben. Ich sage jetzt oft immer noch meine Eltern. Jetzt ist es ja nur noch unsere Mutter. Und ich habe immer schon, weil ich ja relativ dicht dran war, gesehen, was da alles supported werden müsste. Und habe dann auch natürlich damit angefangen, irgendwie Getränke zu bestellen, weil mein Vater dann einen Autounfall nach dem anderen verursacht hat. Und es kam so im Laufe der Zeit eins zum anderen. Ja, ich merke gerade, 12 Jahre lassen sich nicht so leicht jetzt hier wiedergeben. Wichtig ist bei uns in unserer Familie, dass meine Schwester sehr vehement die Meinung vertritt, man gibt keinen Menschen in eine stationäre Pflege. Und ich an einem Punkt relativ schnell war, wo ich gesagt habe, das geht so nicht mehr, wir können das nicht mehr stemmen. Es ist dann so, hat sich im Laufe der Jahre, hat sich die die Pflegebedürftigkeit unserer Eltern natürlich erhöht. Unser Vater hatte die letzten 2 Jahre, die er gelebt hat, Pflegegrad 5 und konnte eigentlich nichts mehr alleine, außer essen. Das hat er immer sehr gerne noch gemacht.
Und inzwischen ist dein Vater aber verstorben.
Genau, ne? Ich habe ja jetzt schon gesagt, hatte oder war. Unser Vater ist im Dezember 22 gestorben. Und jetzt ist es noch unsere Mutter. Die hat mittlerweile Pflegegrad 4. Hat eine fortgeschrittene demenzielle Erkrankung. Lebt in ihrer Wohnung. Meine Schwester lebt mit ihr in der Wohnung und ich wohne unten in der unteren Wohnung im gleichen Haus. Unsere Mutter ist zweimal in der Woche in der Tagespflege. In die geht sie gerne. Das ist eine große Erleichterung, seit sie da so ein bisschen umgeschwenkt ist und ihre anfängliche Abwehr sich gelegt hat. Die geht da wirklich richtig gerne hin, hat da auch noch mal eine ganze Reihe von Anregungen und Kontakte. Und Ja, so, das ist das eine. Ansonsten haben wir einen Pflegedienst einmal in der Woche nur. Die kommen für die große Körperpflege und alles andere macht pflegerisch meine Schwester und supportmäßig, um diese ganze Situation irgendwie zu stützen, mache ich. Und viel Präsenz eben.
Ich bin jetzt ein bisschen neugierig, weil wir haben ja viel mit dementen Menschen zu tun. Und an erster Stelle steht bei vielen Menschen die Traurigkeit darüber, dass die Vergangenheit verloren geht, dass man keine gemeinsamen Geschichten mehr erzählen kann. Das ist häufig bei Ehepartnern so. Ist das bei euch auch so? Also sie erkennt dich?
Ja, sie erkennt uns noch. Sie erzählt viel von früher. Sie liebt es, Fotos anzugucken. Da meine Eltern nie irgendwas weggeschmissen haben, ist der Fundus an alten Fotos riesig. Es ist immer, ne, dieses, dass sie sich an bestimmte Situationen erinnert, ist oft überraschend. Und im Gespräch verschwindet aber dann ganz viel. Also es sind so punktuelle Erinnerungen, die sie hat, wenn sie Menschen sieht auf Fotos, aber sie erinnert sich dann nicht an die Zusammenhänge oder an die Kontexte oder wo was war und wer mit wem irgendwie in Verbindung steht. Insgesamt ist sie eine ganz zufrieden und ganz, sie hat sowas, anspruchslos hört sich blöd an, aber sie ist nicht anspruchslich, sie ist zufrieden mit ihrem Pflegesessel und mit diesen beiden Terminen in der Tagespflege. Sie kann nicht mehr laufen, also sie läuft sehr, sehr, sehr beschwerlich am Rollator in der Wohnung, draußen im Rollstuhl. Die ist freundlich. Sie hat überhaupt nicht das, was man oft hört. So aggressive Teile hat sie überhaupt nicht. Und sie läuft nicht weg und sie macht keinen Blödsinn. Das, was man sonst so oft hört. Und da bin ich immer auch sehr froh und dankbar, dass es uns so verhältnismäßig damit gut geht, mit der Demenz.
Ist ja auch wunderbar, dass ihr das zu zweit aufteilen könnt, dass das nicht auf zwei Schultern, sondern auf vier Schultern ist. Und trotzdem habt ihr natürlich Belastungen. Jetzt mache ich hier gerade einen kleinen Bogen. Wir haben nämlich letzte Folge mit der Laura mit dir darüber geredet, dass es ja mit dieser Pflegesituation unglaublich viele Belastungen gibt. Vielleicht, Laura, kannst du noch mal kurz einen Bogen schlagen, was für Belastungen wir damit gemeint haben oder welche Belastungen du gemeint hast. Ich habe vorgestern noch mal was gefunden bei mir in Unterlagen, dass wir auch häufig bei so Fortbildungen für andere sagen, dass es eben diese finanziellen Belastungen sind, dann die körperlichen Belastungen, die psychischen Belastungen, die man als pflegende Angehörige hat. Was würdest du spontan sagen, wenn ich dich frage, was war denn deine größte Belastung während der Zeit?
Ich würde da gerne noch mal kurz einhaken, weil ich fand es super spannend in der letzten Folge mit Laura. Also ich fand die ganze Folge spannend natürlich, das alles zu hören. Aber noch spannender, sage ich euch, war ein Gespräch, was ich mit Laura nach der Folge hatte. Und zwar hat Laura nach der Aufnahme gesagt, eigentlich hat sie das Gefühl, sie konnte das gar nicht so richtig deutlich machen, wie belastend das eigentlich ist. Und du hast gesagt, Laura, am liebsten hättest du gesagt, Leute, ihr habt alle überhaupt keine Ahnung. Und das ist mir nochmal so deutlich geworden danach. Ich glaube, wir können darüber hier so viel reden, wie wir wollen. Und wahrscheinlich habt ihr immer das Gefühl als pflegende Angehörige, ihr schafft es nie oder ihr könnt es nie schaffen, die Belastung wirklich so deutlich zu machen, dass andere, die die Situation nicht kennen, das verstehen. Habe ich das so richtig zusammengefasst, Laura? Also ich würde gerne noch mal darauf eingehen, glaubt ihr eigentlich, dass man das so hier auch übermitteln kann, dass man dem irgendwie gerecht werden kann?
Also das war ja genau das, was ich angezweifelt hatte oder den Eindruck hatte, okay, das ist mir nicht gelungen. Und ich merke natürlich jetzt allein an den Schilderungen von Claudia, ich habe eine Idee, ich habe eine Vorstellung von dem, was sie da berichtet. Setzt dem Ganzen noch einen oben drauf, weil sie ja alle in einem Haus wohnen. Und ich muss gestehen, für mich war es zum Beispiel wichtig, dass ich die Wohnung meiner Mutter verlassen konnte, dass ich irgendwo einen Cut hatte zumindest. Also wir haben 10 Minuten voneinander entfernt gewohnt. Aber dass ich da meinen eigenen Lebensbereich hatte, um mich zum Beispiel zurückziehen zu können. Ja, also ich glaube, wir hatten ja auch das Gespräch in der letzten Folge ein Stück weit darum, wie geht man damit um, wenn man selber noch nicht in der Pflegesituation ist. Und ich glaube, dass das eben auch das Schwierige ist, sich da einzufühlen oder beziehungsweise sich das auch anzuhören. Also wenn man sich damit noch nicht auseinandersetzen möchte oder noch nicht an dem Punkt ist, das zu müssen, warum sollte man sich das anhören?
Mhm.
Oder dem Folge leisten, also dem Folgen. Genau.
Trotzdem ist es natürlich spannend für Menschen, die nicht in einer Pflegesituation sind, ein bisschen näher an diese Situation ranzukommen. Verstehen wird man das nicht, weil man das nicht weiß. Das ist vielleicht ähnlich wie mit Menschen, die selber keine eigenen Kinder haben. Die hören das ganz oft von diesen schlaflosen Nächten der Mütter. Aber selber hat man aus anderen Gründen vielleicht schlaflose Nächte, aber nicht wegen schreienden Kindern. Vielleicht geht es so ein bisschen in diese Richtung. Man kann zwar erzählen, aber ihr werdet das nicht kapieren. Das ist jetzt auch völlig wurscht. Wir möchten es trotzdem gerne hören.
Ich sehe da auch den präventiven Ansatz so ein bisschen, ne? Also, dass sich dann die Personen, die sich das erstmalig vielleicht anhören oder noch nicht so sehr sich damit beschäftigt haben, sich dann aber irgendwann vielleicht daran erinnern, dass sie diesbezüglich schon mal was gehört haben und dann auch vielleicht die Möglichkeit haben, da nochmal zu gucken oder dem nochmal nachzugehen und zu wissen, okay, es gibt da was. Also das ist.
Aber ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt, warum auch pflegende Angehörige vielleicht oft gar nicht erzählen, weil sie denken, das ist ja auch was, was wir in unseren Pflegeselbsthilfegruppen oft hören, ne? Die sind ja froh, in die Gruppe zu kommen, weil da eben andere Leute sind, die in derselben Situation sind und bei denen man eben das Gefühl hat, wenn man denen das erzählt, dann sind die nicht genervt oder schalten nicht ab, sondern die kennen halt die Situation. Und ich kann mir vorstellen, dass man oft gar keine Lust hat, sich zu erklären, oder seine Belastung deutlich zu machen, weil man eh denkt, dass es im Grunde nicht richtig nachvollziehbar ist für jemanden, der das nicht kennt.
Oder das, was Claudia gerade meinte, dass es so schwierig ist, 12 Jahre einfach mal in 5 Sätzen darzulegen und die ganzen vielschichtigen, vielfältigen Verwirrungen, Verstrickungen oder Abläufe auch zu erläutern. Also das ist,
Es ist schon so, wie du sagst, Tatjana. Also natürlich wissen meine Freunde und Freundinnen gut Bescheid und ab und zu gebe ich auch mal so ein Update, aber es fragt zum Beispiel niemals jemand mehr. Ne? Nach so langer Zeit fragt niemand, wie geht's denn eigentlich dir mit deiner Mutter? Auch nicht, wie geht's denn deiner Mutter, obwohl viele meine Mutter ja kennen von früher. Das ist irgendwie, die wissen Bescheid, aber so eine... Es ist nicht nachfühlbar und es ist nicht nachvollziehbar. Und auch an der Arbeit habe ich das natürlich in den ersten Jahren habe ich ja oft auch so gesagt, Mensch, ich muss jetzt mal kurz nach Hause. Ich weiß nicht, ob mein Vater da im Keller liegt. Ja, der ist die ersten 2 Jahre ist er ständig gestürzt. Und dann war es so die ersten 2 Jahre, würde ich mal so sagen, war es noch okay für alle. Und dann kam aber sowas wie Ungeduld und immer wieder auch so von Außenstehenden, ja, dann müsst ihr jetzt mal einen Heimplatz suchen, das geht ja nicht mehr. Ne? Und das ist schwierig. Also es gibt so viele Situationen, an denen ich immer wieder das Gefühl habe, das ist unlösbar. Es ist unlösbar, da einen guten Umgang mitzufinden.
Du sagst, es ist unlösbar. Das sind dann so die Situationen, wo du sagst, ich stehe jetzt hier vor einer Situation, wo ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Meinst du das damit oder
nee,
ist es eher so die Belastung,
das,
die du empfindest?
Mit unlösbar meine ich, das so gut hinzukriegen, dass ich nicht oder dass die Person, die pflegt, nicht immer das Gefühl hat, hier ist zu wenig und hier ist, ich habe ja ständig das Gefühl an der Arbeit, ich bin nicht konzentriert genug, ich bin mit meinen Gedanken, es ist jetzt besser geworden, ne? Seit mein Vater nicht mehr lebt, aber als er noch lebte, war ich ständig abgelenkt und ständig in irgendeinem, also immer ambivalent, ne? Und immer in einem Zwiespalt, weil ich ja auch gerne arbeite und in Anführungsstrichen gut arbeiten wollte und auch meine Kollegen nicht ständig irgendwie, KollegInnen nicht ständig belasten wollte mit, kannst du mal heute Abend oder heute Nachmittag das für mich noch mitmachen?
Das ist das, was ich in der letzten Folge erzählt hatte mit diesem Gefühl, man ist immer nur, es ist unzureichend,
es ist unzulänglich.
Also man kriegt keinen Erfolg.
Ja.
Oder, ja.
Und hat das nicht aber auch mit gesellschaftlicher Akzeptanz zu tun? Also dass man auch das Gefühl hat, das wird auch nicht so gesehen oder akzeptiert, die Situation, in der ich gerade bin. Weil wir hatten ja auch darüber gesprochen, Laura, nach deiner Folge, als du das gesagt hattest, du glaubst, man hätte noch viel, viel, viel mehr erzählen können, aber trotzdem am Ende hätte es nicht gereicht, um das zu verdeutlichen, dass ich auch so dachte, es gibt ja auch keine Lobby, also pflegende Angehörige haben keine Lobby, also es wird nicht groß thematisiert, ne? Also man wundert sich ja immer, weil man weiß ja, wie viele pflegende Angehörige es in Berlin gibt. Also es sind ja über 80%, die ihre Angehörigen zu Hause versorgen, aber gesprochen wird ja von denen so gut wie gar nicht. Und würde das viel mehr zum Thema werden, wäre es auch einfacher auf der Arbeit zu sagen, man muss jetzt mal weg, oder? Also
naja, es gibt ja Familienpflege und es gibt Gesetze. Das ist aber nicht so, wie es da aufgeschrieben steht, ne? Also mach das mal in so einem kleinen Team, wie wir es sind, zu sagen, ich nehme jetzt ein Vierteljahr, weiß ich nicht, ein Teil Lohnausgleich gibt es ja, oder man nimmt Kredite auf, um eine bestimmte Zeit zu überbrücken. Es gibt kaum Menschen, die das in Anspruch nehmen, ganz, ganz wenige nur. Und ich denke, ja, das liegt natürlich daran, dass es nicht selbstverständlich ist oder nicht so verankert ist, wie es zum Beispiel mit kranken Kindern ist, ja.
Du hast gerade eben gesagt, du wurdest oft darauf hingewiesen, er sollte endlich mal einen Heimplatz finden, musste dann auch wieder an die Kinder. Ich muss dann immer ganz oft an die Kinder denken, weil das ja eine ähnliche Abhängigkeitssituation ist. Es würde nie jemand zu einer Mutter sagen, die völlig übernächtigt ist und sagt, das Kind hat nur geschrien, es ist ständig krank, und so würde man ja nicht sagen, such doch jetzt endlich mal einen Heimplatz für das gute Kind. Aber bei alten Menschen oder bei pflegebedürftigen Menschen, das hat nichts mit dem Alter zu tun, wird es einem so oft vor dem Latz geknallt. Ich habe auch eine Mutter, die schon sehr alt ist. Und wenn irgendwas ist, höre ich das auch ganz häufig. Und meine Mutter ist jetzt nicht pflegebedürftig im herkömmlichen Sinn. Und das finde ich schwierig. Ich finde das immer auch so einen kleinen Hieb in die Magengrube. Weiß nicht, ob es euch genauso geht, weil es wird einem ja suggeriert, was du da machst, ist ja eigentlich Käse. Also warum machst du das? Es gibt doch Einrichtungen, die sich drum kümmern. Warum machst du das?
Na, du bist selbst schuld daran, weil du das, also warum jammerst du oder warum beschwerst du dich? Es gäbe ja andere Möglichkeiten. Und natürlich, ein Pflegeheim ist auch eine Möglichkeit und soll auch in Betracht gezogen werden, aber
das soll jetzt natürlich alles nicht bedeuten, dass Pflegeheim schlimm ist oder eine Senioreneinrichtung, die sind ganz hervorragend. Aber für viele ist es erstmal nicht der erste und auch nicht der zweite Schritt, sondern vielleicht wirklich nur noch der Schritt, wenn es nicht anders geht oder wenn die Person das selber möchte. Die Erfahrung hat ja gezeigt, dass die meisten Menschen einfach zu Hause bleiben möchten unter allen Umständen. Und das muss man auch akzeptieren. Man darf sich natürlich selber da nicht aufgeben und sagen, eigentlich geht's nicht mehr und ich mache aber trotzdem noch meine Nachtschicht da dazu. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema, da können wir ein andermal drüber reden. Claudia, wenn ich dich jetzt heute fragen würde, das ist vielleicht eine schwierige Frage, aber was ist im Moment die größte Belastung in der Pflegesituation für dich?
Für mich ist ehrlich gesagt der schwierigste Moment, dass ich mit meiner Schwester, ja, dass wir uns so uneinig sind, ne, an vielen Stellen. Und es wäre einfacher, wenn wir gut miteinander ins Gespräch gingen. Das können wir schlecht. Wir sind schnell am Streiten und schnell am uns gegenseitig Vorwürfe machen. Es wäre einfacher, wenn es nicht so wäre. Ansonsten ist für mich, glaube ich, das Schwierigste dieses tatsächlich Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Also diese Vorgaben, dass ich an den Tagen, an denen meine Mutter in der Tagespflege ist, immer um 4 zu Hause sein muss, weil dann kommt der Fahrdienst und lädt sie aus und dann kann sie nicht alleine die Treppen und ne, das muss immer jemand da sein, das mache ich. Das heißt einfach, dass ich meine Arbeitszeit sehr regulieren muss, in Hinblick auf diese verpflichtenden Momente. Und ich finde belastend dieses, was man gar nicht so erklären kann, nämlich dieses, das ist immer da, es ist immer da. Ich komme von der Arbeit und wie gesagt, wir wohnen im gleichen Haus. Ich möchte eigentlich in meine Wohnung gehen und erstmal irgendwie mich kurz aufs Sofa setzen und kurz was lesen. Und was ich aber mache, ist, ich gehe erstmal hoch und gucke, ob es ihr gut geht. Und dieses immer da, dieses permanente, ich bleib manchmal nur kurz oben und sage, brauchst du irgendwas? Die ist auch viel alleine. Und dann gehe ich wieder. Aber dieses permanente daran denken und diese permanente, es ist ja auch ein Stück Sorge. Und dieses permanent für jemand anderen mitdenken, das finde ich unglaublich belastend. Also eigentlich ist es so, dass pflegende Angehörige ja ein anderes Leben mitorganisieren. Ne, von A bis Z. Also meine Mutter kann nicht mehr telefonieren, die kann nichts mehr für sich regeln. Und das mache überwiegend ich.
Das hört sich so ein bisschen an wie bei Menschen, die so Jobs haben, wo man, weiß ich nicht, 16 Stunden am Tag arbeitet. Also dieses Fremdbestimmte, eigentlich nur noch schlafen und vielleicht noch ins Bad und auf Toilette gehen, ist kann man unabhängig von der anderen Person. Und bei dir sind zumindest die Gedanken ja immer bei deiner Mutter.
Ja.
Und auch wenn du auf der Arbeit bist, denkst du irgendwo, habe ich das richtig verstanden, irgendwo immer an deine Mutter, wie auch immer, ob jetzt ein bisschen oder viel.
Ja, absolut, ein bisschen oder viel. Es gibt natürlich auch Momente, wo ich nicht dran denke. Aber wenn mein Handy klingelt, dann schrecke ich auf, ob es jetzt vielleicht die Tagespflege ist oder irgendjemand wieder absagt, die Fußpflege oder die Physio, die kommen ja zum Glück alle ins Haus. Und oder ob sie gestürzt ist oder wie auch immer. Ne? Also wenn mein Handy klingelt in der Arbeitszeit, dann ist es immer ein Schreck zum Beispiel.
Und wie sieht das aus mit Erholungszeiten bei dir? Also was sind so, welche Auszeiten kannst du dir gönnen oder wo schöpfst du mal Kraft?
Naja, dazu arbeite ich ja unter anderem zufällig auch in der Kontaktstelle Pflegeengagement. Nein, das kann ich schon. Ne? Also ich gehe ja, weiß ich nicht, ich gehe joggen und fahr auch an vielen Wochenenden weg. Meine Schwester arbeitet in der häuslichen Krankenpflege selber. Das heißt, die ist im Schichtdienst. Das heißt, die ist oft am Wochenende auch, arbeitet sie. Das heißt, da ist meine Mutter an Wochenenden viel alleine. Ich mache das aber. Ich mache das immer mit diesem Gefühl, eigentlich wäre es schöner für unsere Mutter und auch zur Entlastung meiner Schwester. Ich würde zu Hause bleiben. Ich mache das schon, aber es ist nicht, wie soll ich sagen, es ist nicht unbesorgt in der Zeit, die ich für mich raus...
Schlechtes Gewissen, ne?
Ich würde es gar nicht schlechtes Gewissen nennen, weil damit habe ich mich ja schon so viel beschäftigt. Mhm. Und ich bin auch in Psychotherapie und dieses Thema schlechtes Gewissen, das habe ich tausende von Malen ja schon gewälzt. Es ist einfach da und ich glaube, schlechtes Gewissen ist sowas, damit kann man arbeiten und damit das kann man verändern. Aber dieses Gefühl, was ich meine, das kriege ich nicht mehr verändert. Das ist einfach immer da.
Es ist so ein bisschen immer diese Hab-Acht-Stellung oder immer in Rufbereitschaft zu sein. Ist es das?
Nee, gar nicht.
Auch nicht?
Also schlechtes Gewissen ist ja sowas, was dann manchmal auch zuschlägt und sagt, okay, ich bleib jetzt doch zu Hause oder ich guck jetzt doch abends um 11 nochmal hoch, ob sie ins Bett gegangen ist. Und dann macht man das. Bei mir ist es eher so, ich habe das Gefühl, ich sollte und ich wehre mich manchmal dagegen und mache es dann nicht. Aber es ist nicht schön und es ist nicht entlastend. Es ist nichts Entlastendes.
Also bei mir war es immer so, dass ich das Gefühl hatte, ich mache jetzt etwas Gutes für mich auf Kosten der anderen Person.
Ja, so
und
ist das, es. Ich glaube, das ist
und das bleibt halt wie so ein kleiner Stachel.
Ja.
Also das funktioniert nicht, dass man komplett abschalten kann und das dann wirklich in Gänze genießen kann, sondern es ist halt, ja. Mhm. Ein Kompromiss, der ein bisschen schal ist. So ein schales Gefühl. Also, weil ich habe das auch gemacht. Also ich war auch ganz oft an den Wochenenden weg. Es gab dann auch Momente, da musste dann die Feuerwehr die Tür öffnen, weil sie ja meine Mutter nicht mehr die Tür öffnen konnte. Und das war dann so. Das ist nicht schön, aber ja.
Ja, das ist gut formuliert. Also sowas meine ich. Na, und du hast gefragt, gibt es Zeiten für mich? Ja, es gibt die. Ich war aber zum Beispiel ich war 2015 das letzte Mal 3 Wochen im Urlaub. Und seitdem immer, eine Woche, anderthalb Wochen. Länger war ich nicht weg am Stück zum Beispiel. Und ja, das zehrt einfach.
Ja, das ist ja vergleichsweise nicht viel, wenn man bedenkt, ne? 24 Stunden, ansonsten rund um die Uhr ist man da, eben auch gedanklich einfach, ja. Also wenn auch nicht physisch, dann aber einfach diese permanente Angespanntheit und dann steht dem gegenüber halt, also ja, nur so eine kurze Erholungszeit. Ich fand das mit dem Stachel irgendwie sehr gut formuliert und ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber ich habe mich gerade gefragt, das würde sich nur in dem Moment auflösen, wenn man wüsste, es würde sich in gleicher Form jemand anderes in dem Moment kümmern, oder?
Ja, und man das Vertrauen hat, dass die Person das dann natürlich auch gut macht. Also das ist, das irgendwo auch, zumindest bei meiner Mutter, irgendwie auch in Absprache mit ihr und dass sie damit auch einverstanden ist. Und das war ja bei mir halt irgendwie mal das Thema, dass meine Mutter und ich eben unterschiedliche Auffassungen hatten und sie ja eben so viel verweigert hat. Und wenn man das Gefühl hat oder ich das Gefühl hatte, okay, ich erzwinge jetzt etwas, dann ist das auch schon wieder irgendwie ein schales Gefühl oder ein Stachel. Und ich hätte mir immer gewünscht, okay, dass das harmonischer läuft. Also, genau. Ich würde noch so gerne, ich hatte es ja schon ein bisschen angesprochen, was ich faszinierend finde, ist eben die Tatsache, dass ihr alle unter einem Dach lebt. Was sind die Vor- oder Nachteile? Wo würdest du sagen, das ist, was es für dich leichter macht, die Dinge zu handeln? Oder wo würdest du sagen, kippt das dann vielleicht? Weil du meintest gerade, ne, du gehst erst nach Hause, guckst nach deiner Mutter. Weil ich hatte zumindest eben diesen räumlichen Abstand, der mir auch persönlich ganz wichtig war.
Das ist so ein bisschen gleichbedeutend, ne? Die Vorteile sind natürlich, dass ich dicht dran bin, dass ich unten hören würde, wenn sie oben stürzt. Klar. Andererseits ist es natürlich auch belastend, wenn es immer da ist. Und natürlich wünsche ich mir auch manchmal, ich hätte eine Wohnung in der Nähe, aber es ist eben ein Haus und das Haus muss man sich auch kümmern. Das mache ich auch schon seit vielen Jahren. Und das ist natürlich einfacher, wenn man in dem Haus wohnt. Ja. Und ich meine, Menschen von außen, die unsere Geschichte kennen und die so auf unsere Familie gucken, die sagen immer, boah, ihr macht Hochachtung, wie ihr das macht. Aber ihr habt ja auch optimale Bedingungen. Ihr habt Platz, ihr habt dieses Haus. Du wohnst unten im Haus. Meine Schwester ist ja erst eingezogen in die Wohnung meiner Eltern. Die hat da natürlich nicht immer gewohnt. Die hat auch noch ihre eigene Wohnung, aber ist da eben sehr selten. Ja, und das mag auch so sein. Also wir haben sicherlich bessere Bedingungen als viele andere Menschen, was die häusliche Pflege betrifft und die Infrastruktur so. Trotzdem ist es eben ist es extrem anstrengend. Und ich finde es ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt nochmal so abwäge, Vor- und Nachteile, finde ich es gut, dass ich da mit im Haus wohne und dicht dran bin und keine langen Wege habe. Und vielleicht fällt da doch so ein Stück Sorge weg, weil ich würde ja hören, wenn sie stürzt. Und ich muss mir nicht Gedanken machen, ob sie stürzen könnte. Das mache ich nur in der Zeit, in der ich nicht zu Hause bin. Und das ist einfach so. Sie ist hochgradig sturzgefährdet und ja.
Aber habe ich das richtig verstanden? Ihr habt ja auch schon bevor die Demenzerkrankung oder auch bevor dein Vater krank geworden ist, schon im Haus zusammengelebt, ne?
Nee, das ist ein bisschen anders. Also es ist unser Familienhaus. Ja. Meine Großeltern haben das gekauft in den 50er Jahren. Und als meine Großmutter dann starb, als zweites, bin ich da eingezogen und habe da schon angefangen, mich um das Haus zu kümmern. Und meine Eltern sind dann später eingezogen. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich mir erträumt hatte, aber es ging dann auch viele Jahre gut. Und es gibt auch, also ich meine, meine Schwester wirft mir immer vor, es gibt doch einen Generationenvertrag, sagt sie nicht, aber wir sind doch unseren Eltern auch verpflichtet. So, das ist so ein Thema. Und meine Eltern sind in das Haus gezogen, da war meine Tochter 8 und haben beide noch gearbeitet. Aber natürlich haben die sich auch um meine Tochter mitgekümmert. Und das war toll, ne, die Großeltern im Haus zu haben. Und ich fand es auch toll, diese Unterstützung zu haben der Großeltern. Ja, kommt die Frage, muss ich das automatisch zurückgeben?
Das ist eine Frage, die sich ja ganz viele Leute stellen. Ne? Ja. Also meine Mutter oder mein Vater hat sich um mich gekümmert, als ich ein kleines Kind war. Und jetzt muss ich mich drum kümmern, wenn die pflegebedürftig sind. Seht ihr das so?
Nein, ich auch nicht.
Das Gleiche antworte ich bei Beratungen auch gerne mal. Vielleicht ein bisschen anders eingepackt. Tatjana, hast du da irgendwas dazu zu sagen?
Ich war jetzt die Einzige, die gezögert hat. Ne?
Ist aufgefallen, ja.
Das ist aufgefallen. Ich weiß noch nicht. Ich muss das, glaube ich, jetzt gerade selber noch gedanklich sortieren, während ich spreche. Aber ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich das auch auf der anderen Seite nicht schön finde, wenn Eltern das auch von vornherein so ausschließen. Also es gibt ja auch diese Aussage, ich werde später niemandem von euch zur Last fallen.
Das haben meine Eltern auch immer gesagt.
Ja.
Beide.
Und das ist auch manchmal, glaube ich, aber auch so gesellschaftlich geprägt, dass man eben halt auch dieses Pflege- und Alter-Thema einfach wegschiebt und dass das eben eine Last ist und dass man damit möglichst besser nichts zu tun haben soll. Und dass ältere Menschen das auch übernehmen und deswegen von vornherein ausschließen, dass man vielleicht auch den Wunsch hat oder gerne sich um jemanden kümmert, das finde ich schade, aber das ist eher ein gesellschaftliches Problem. Also natürlich finde ich das nicht gut, wenn man das erwartet. Also wenn man Dinge tut aus der Erwartung heraus, dass jemand sich dann später auch kümmert. Also wenn das der Antrieb ist, etwas zu tun, ist das, glaube ich, generell nie gut im Leben. Das kann nur enttäuscht werden. Aber ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich schade, dass diese Mentalität in unserer Gesellschaft nicht so da ist, dass es auch ein Stück weit selbstverständlich ist, dass man sich umeinander kümmert oder dass es auch eine Option ist, die ein Stück weit normal ist, dass man zu Hause in der Familie bleibt.
Aber ist das denn so? Also ich empfinde das ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ich sehe viel häufiger die Situation, wo die Kinder sich eben sehr um die Eltern noch kümmern und erstaunt sind, wenn man ihnen sagt, es gibt ja auch zum Beispiel einen Besuchsdienst oder einen Begleitdienst. Du musst jetzt nicht einen halben Tag Urlaub nehmen, nur um mit deiner Mutter einkaufen zu gehen. Da gibt's was in Berlin, wo die schon dann auch zu mir sagen, jetzt in Gesprächsgruppen höre ich das häufig, dass ihre Freunde zu ihnen sagen, warum machst du das denn nicht selber? Also das ist doch deine Mutter. Und wie kommst du dazu, da jemanden zu engagieren? Und ihr so ein bisschen schlechtes Gewissen auch einreden. Claudia, ist das bei dir?
Ich würde noch mal gerne, Tatjana, auf dich zurückkommen. Also ich sehe das auch so, dass es auch Kinder sich um ihre Eltern kümmern müssen. Ich sehe sogar auch, dass es eine Verpflichtung gibt, eine gute Lösung zu finden. Ja, ich finde aber auch, dass es eine Verpflichtung gibt, der Eltern oder der älteren Menschen ein Stück vorzusorgen und im Vorfeld auch schon mal mit den Kindern ins Gespräch zu gehen oder sich miteinander als Paar zu sagen, wir müssen jetzt mal was regeln und wir müssen jetzt mal vielleicht uns um eine Vollmacht kümmern, kann ja immer alles passieren. Das haben meine Eltern nicht gemacht. Also irgendwann habe ich sie dann gezwungen, mehr oder weniger eine Vorsorge, uns beiden Schwestern jeweils eine Vorsorgevollmacht zu geben. Es ist unser Glück, dass wir die haben, aber nichts weiter darüber hinaus ist irgendwann mal zwischen den beiden besprochen, noch mit uns besprochen worden. Und das finde ich echt schwierig. Mhm. Also an dem Punkt denke ich auch, da haben sie, sind sie ihrer Verantwortung sich selbst und auch uns gegenüber nicht nachgekommen.
Ja, das kann ich komplett nachvollziehen.
Und das war auch das, was ich gedacht habe. Also wenn mir Leute sagen, ältere Menschen, sie möchten niemandem zur Last fallen, dann fange ich genau mit solchen Dingen eben auch an. Weil je besser das geklärt ist und auch gerade in Bezug auf deiner Schwester, irgendwie ist es dann einfach verfügt, wenn wir uns alle Gedanken machen, wie wir es haben wollen, dann befreien wir unsere Angehörigen oder Liebsten eben davor, dass diese Entscheidung selber getroffen werden muss und dass dieses Abwägen und dieses sich unsicher sein, und das kann viel Klarheit bringen und Entlastung. Und was mir eben auch bei deiner Ausführung, Tatjana, durch den Kopf gegangen ist, war auch so dieses, wenn das alles geklärt und geregelt ist, haben wir auch mehr die Möglichkeit, auf der emotionalen Ebene schöne Dinge mit den Menschen zu machen. Das ist auch eine Form des Kümmerns. Also das hatte ich ja in der letzten Folge auch gesagt. Also ich war am Ende gar nicht mehr in der Lage, emotional mit meiner Mutter irgendwie zusammenzukommen, weil ich einfach nur am Organisieren, am Funktionieren, am Durchhalten war. Und sie hat sich ja auch komplett verweigert, irgendwas festzulegen. Und das hätte uns vielleicht manchmal auch mehr Freiräume gegeben. Und Und ich sage lieber einmal klar, nein, man muss sich nicht drum kümmern, damit man dann eigentlich einen guten Weg findet und einen guten Kompromiss und eben nicht über seine eigenen Grenzen geht.
Ja. Ja, sich kümmern kann man ja auch auf viele Wege, ne? Also das ist da, glaube ich, auch nochmal wichtig. Also das bedeutet ja nicht, dass man per se die Pflege zu Hause komplett übernehmen muss, sondern egal, wie es dann letztlich, wie die Versorgung dann letztlich zusammengebaut wird, in Anführungsstrichen, ist es ja einfach wichtig, genau, dass man sich das so aufteilt, wie man es selber leisten kann und dass man dann eben auch die Ressourcen hat, schöne Momente zusammen zu erleben.
Wichtig finde ich in dem Zusammenhang, dass es nicht entweder oder ist, sondern es gibt da noch ganz viele Stufen dazwischen, wo man schauen kann, wie kann man das regeln. Claudia, du hast gesagt, die hätten sich selber zusammensetzen müssen schon und auch ihr Kinder hättet euch mit den Eltern, beziehungsweise andersrum, früher zusammensetzen sollen. Kam da von dir manchmal ein Vorschlag?
Ja, ich habe mir das gewünscht. Beide Elternteile haben gesagt, ach, jetzt doch noch nicht. Das ist doch noch gar nicht so weit.
Das ist ja der.
Also sehr, ne, das ist bei, also bei meinen Eltern ist bei beiden sehr ausgeprägt immer gewesen, dieses, ja, wir werden schon mal alt, aber noch sind wir es lange nicht. Und meine Mutter sagt auch immer, eigentlich jedes Mal, wenn sie aus der Tagespflege zurückkommt, sagt sie, ah, da sind's, aber das Einzige ist, da sind so viele alte Leute.
Das sagen ja viele, da will ich nicht hin, das sind doch nur alte Leute. Und den anderen Spruch.
Sie will ja hin, aber sie fühlt sich da offensichtlich nicht eingeschlossen in diese alten Leute.
Das hat mein Opa auch nur mit 85 Jahren im Krankenhaus noch gesagt. Es sind ja nur alte, kranke Leute hier, hat er gesagt. Fand ich auch immer sehr lustig.
Und trotzdem habe ich jetzt bei beiden von euch gehört, als Plädoyer, Leute, setzt euch früh genug zusammen und setzt euch mit dieser Situation auseinander, was passieren könnte. Auch wenn die Eltern sagen, es ist ja noch nicht so weit, weil es ist ja, das wissen wir alle, die Menschen sagen ja immer, es ist ja noch nicht so weit. Aber dass man wenigstens so einen groben Plan hat, was könnte denn sein, wie könnten wir reagieren, wenn die Situation eintrifft.
Ich habe eine Idee. Könnten wir nicht dazu eine neue Podcast-Folge machen?
Genau, das werden wir tun. Ich bedanke mich jetzt schon mal in die Runde rein. Das war schon mal ein toller Einblick in eine Situation, die wir Nichtpflegenden wirklich, es wird mir immer wieder klar, nicht so richtig nachvollziehen können. Auch wenn wir das theoretisch tun. Und wir werden in der nächsten Folge dann darüber reden, was kann man eigentlich im Vorfeld vor so einer Pflegesituation machen.
Genau, da sollten wir mal überlegen, wen wir uns da passendes einladen könnten. Aber ich denke auch, das wäre ein spannendes Thema.
Ich glaube, wir sind hier genau die Richtigen.
Das sind wir sowieso immer. In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Wir freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt und euch die weiteren Folgen des Pflege-Selbsthilfe-Podcasts anhört. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Helmut, weißt du es auch?
Nämlich bei Spotify unter der Pflege-Selbsthilfe-Podcast. Allein schon, wenn man Pflege-Selbsthilfe eingibt, sieht man uns ganz schnell. Das ist so ein kleiner grüner Button mit einer Zeichnung mit einem Kopfhörer drauf. Das sofort erkennt man das.
Sehr schön. Und auf unserer Website www.pflegeselbsthilfe-berlin.de findet ihr auch alle unsere Folgen und alle Informationen zu den Kontaktstellen, Pflegeengagement und zu unseren Angeboten. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Ich pflege meinen Mann.
Ich helfe meiner Nachbarin.
Ich kümmere mich um meine Mutter.
Ich pflege meine Partnerin.
Und was ist mit mir?
Und was ist mit mir?
Was ist mit mir?
Und was ist mit mir?
Der Pflege-Selbsthilfe-Podcast für alle, die sich in einer Pflegesituation befinden.